Es ist ein absoluter Albtraum. Es beginnt mit einer relativ normalen Erkrankung. Das kann eine Corona-Infektion sein, eine Grippe oder ein pfeifersches Drüsenfieber. Und wenn die Erkrankung langsam verschwindet, kommt die Erschöpfung. Anstatt sich langsam besser zu fühlen, wird es jeden Tag schlimmer. Du wirst immer schlapper und immer müder und immer kraftloser, als ob dir deine ganze Energie von einem Magneten aus dem Körper gezogen wird. Und schließlich bist du jede Minute deines Lebens an dein Bett gefesselt und jeder Reiz ist einer zu viel. Ob es das Licht ist, eine Stimme oder alleine schon die Kleidung auf der Haut. Diese Krankheit heißt MECFS und ist heute unser Thema bei Akte Nord. Wir sprechen heute darüber, was MECFS ist, wie es Betroffenen geht, warum mehr Frauen betroffen sind als Männer, ob es Heilung geben kann und viel mehr. Bei mir im Studio ist Kaja Schmidt aus der Redaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung. Mein Name ist Thomas Achenbach. Ich bin Audiomanager und das hier ist die neueste Akte Nord.
Hinter vielen Geschichten steckt oft monatelange Arbeit. Wir öffnen die Akten, die sonst im Archiv bleiben, und blicken in komplexe Recherchen aus Norddeutschland. Wir liefern exklusive Interviews mit den Protagonisten, geben unseren Reportern eine Stimme und lassen sie dort weitererzählen, wo die Nachricht aufhört. Exklusiv, tiefgründig und immer nah dran.
Kaja, bevor wir ins Thema einsteigen, du hast zweimal eine MECFS Betroffene in Melle interviewen können, einmal für die Zeitung und einmal für unseren Podcast. Die Interviewfassung, die gibt es in der ersten Folge dieser Doppelserie zum Thema MECFS. Beschreibt uns doch nochmal diese Interviewsituation, wie du das erlebt hast.
Genau. Hallo Thomas erstmal. Die Interviewsituation war eine ganz besondere. Als ich zum ersten Mal bei Jennifer in Melle zu Hause war, wusste ich gar nicht, was auf mich zukommt. Ich kannte die Krankheit nur grob und war aber einfach auf ein normales Gespräch eingestellt, wie es sonst auch so abläuft, wenn man Leute zu Hause besucht. Das war diesmal aber ganz anders, weil Jennifer zu Hause in ihrem Bett lag und als ich reinkam, war es erstmal ganz dunkel und sie lag mit Sonnenbrille im Bett. Und habe mir dann quasi ganz persönlich ihre eigene Geschichte erzählt mit der Krankheit MECFS. Und das war für mich auch ganz besonders, weil ich mich auch so ein bisschen komisch gefühlt habe, dass ich in ihre Privatsphäre quasi eindringe und da im Schlafzimmer sitze und vor ihrem Bett und sie mir erzählt, wie es ihr geht. Genau, das hatte ich vorher auch noch nicht und das hat das Ganze halt super besonders gemacht oder anders einfach.
Wie hast du das denn gemacht eigentlich? Als wir das zweite Mal da waren, waren wir ja für den Podcast da, da durfte ich ja mitkommen. Da haben wir dann ja aufgenommen mit Geräten, aber beim ersten Mal hast du einen Schreibblock mitgehabt, hast du mitgeschrieben? Hattest du genug Licht dafür? Wie hast du das technisch gelöst?
Ich hatte meine Fragen ausgedruckt auf einem Blatt Papier, was ich sonst auch immer so gemacht habe. Und das hat das Ganze ein bisschen schwierig gemacht, weil es halt super dunkel da war, wie auch bei unserem zweiten Besuch und ich meine Fragen kaum lesen konnte. Ich habe dann auch nicht mitgeschrieben, weil ich glaube, das wäre gar nicht gegangen und habe dann einfach mein Handy mitlaufen lassen und das Gespräch da auch schon aufgezeichnet. Genau, und beim zweiten Besuch hatte ich dann die Fragen ja auch direkt auf dem Handy, damit ich die Fragen besser lesen kann.
Gib uns eine kurze Einordnung. Was genau ist MECFS?
Ja, MECFS ist das chronische Erschöpfungssyndrom. Also ME steht eigentlich für myalgische Enzephalomyelitis und CFS für chronisches Fatigue-Syndrom. Und das ist eine schwere neuroimmunologische Erkrankung und die betrifft halt mehrere Systeme und kann zum hohen Grad der körperlichen Behinderung führen. Das ist auch einer der letzten großen Krankheiten, die kaum erforscht sind. Und ein Viertel der Patienten kann das Haus nicht mehr verlassen. Viele sind bettlägerig, wie auch Jennifer, und schätzungsweise über 60% arbeitsunfähig.
Und hast du eine Zahl für mich ungefähr, wie viele Menschen diese Diagnose bisher in Deutschland bereits erhalten haben?
Ja, aktuellen Schätzungen nach sind in Deutschland circa 650.000 Menschen erkrankt. Das sind aber auch nur die Menschen, die die Diagnose erhalten haben.
Ja.
Es gibt halt eine hohe Dunkelziffer der betroffenen Zahlen, weil viele entweder gar nicht diagnostiziert werden oder erst Jahre nach Erkrankungsbeginn. Und wahrscheinlich waren es vor der Corona-Pandemie ungefähr 250.000 Menschen. Und durch die Covid-Infektion sind die Zahlen nochmal angestiegen. Und es gibt wahrscheinlich keine Krankheit, die in Relation so häufig schwerwiegend und dabei aber auch so unerforscht ist wie ME/CFS.
Kaya, du hast speziell für diesen Podcast mit einem weiteren Experten sprechen können. Wen hast du befragt?
Ich habe mit Jörg Heidecke von der ME/CFS Research Foundation aus Hamburg gesprochen.
Okay, die ME/CFS Research Foundation, was genau ist das?
Das ist eine Stiftung, die sich für mehr biomedizinische Forschung zu ME/CFS und Long-Covid einsetzt. Die finanzieren Forschungsprojekte und fördern den fachlichen Austausch. Und darüber hinaus engagieren sie sich in der Aufklärung.
Okay, seit wann gibt es die ME/CFS Research Foundation?
Jörg Heidecke hat die Stiftung 2022 gegründet, nachdem ein ME/CFS-Fall in seiner Familie ihm die Ausweglosigkeit der Erkrankung vor Augen geführt hat.
Und jetzt hast du gesagt, das ist eine Stiftung. Also wie finanziert die sich genau?
Die Arbeit ist vollständig spendenfinanziert, weshalb auch Fundraising eine wichtige Rolle spielt.
Wir haben Jörg Heidecke befragt, also du hast ihn befragt, seit wann es die Krankheit eigentlich gibt. Da gibt es gleich einen ganz spannenden O-Ton von ihm dazu. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir im folgenden Verlauf dieses Podcasts mehrere Sätze von ihm immer mal wieder einstreuen, die wir dann durch kleine Töne abgegrenzt haben, sodass ihr wisst, wann etwas anderes kommt. Und jetzt hören wir mal, was Jörg Heidecke sagt, seit wann es ME/CFS eigentlich gibt.
Na gut, also ME/CFS ist seit 1969 von der WHO als neurologische Erkrankung klassifiziert. Also die Schweregrade sind sehr unterschiedlich, die Schwerpunkte der Beeinträchtigungen sind unterschiedlich, was eben auch Indikationen dafür sind, und das teilen meines Wissens die meisten Forschenden diese Einsicht, dass eben auch die Krankheit nicht diese eine Krankheit ist, sondern sehr, sehr viele verschiedene Ausprägungen hat. Alle ME/CFS-Erkrankten sind postinfektiös erkrankt, sondern es gibt eben auch Erkrankungen aus anderen Auslösern. Dazu gehören Instabilitäten der Halswirbelsäule, Medikamentenunverträglichkeiten, andere Dinge. Man sagt üblicherweise immer, die postinfektiös Erkrankten, also die nach einer Infektion ME/CFS entwickelt haben, das kann nach Covid sein oder nach einer Grippe oder nach irgendwas anderem, ist der größte Anteil. Nicht jede Halswirbelsäulenverletzung führt zu ME/CFS, denke ich mal, so, sondern ein Teil der Menschen ist dann eben auf eine Art betroffen, dass sie das entwickeln. Und wo genau der Unterschied ist, ist eben genau noch nicht erforscht. Deswegen kann man dazu nicht so viel sagen. Das kann nach einem Unfall sein, das kann aufgrund von instabilen Gelenken sein. Das ist wirklich noch eine Blackbox, wo man noch nicht gut reingeguckt hat.
Ah, das heißt also, da ist die Kopplung zu Long-Covid, okay. Long-Covid muss nicht zu ME/CFS führen, kann aber zu ME/CFS führen. Das sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe. Hören wir doch noch einmal, was Jörg Heidecke von der ME/CFS Research Foundation zu dieser Frage gesagt hat.
ME/CFS ist die schwerste Form von Long-Covid. Also, ich mache es mal an einem Beispiel fest. Jemand bekommt eine akute Covid-Infektion. Ein Teil der Erkrankten, die allermeisten werden wieder gesund. Das ist, läuft ab, wie eine Infektion eben abläuft. Das Immunsystem kümmert sich drum und irgendwann ist man wieder gesund. Bei dem einen dauert das vielleicht eine Woche, beim anderen mag das 3-4 Wochen dauern. Wie bei einer Grippe oder anderen Infektionen auch. So ein Teil der Betroffenen wird aber nicht wieder gesund, sondern bleibt dauerhaft krank, länger als ein paar Wochen. Dann spricht man von Long-Covid. Je nachdem, in welches Land man guckt, gibt's dann, heißt es dann irgendwann Post-Covid. Aber ich will jetzt gar nicht so auf diese Unterscheidung hinaus. Also die Leute bleiben krank. Warum, ist nicht ganz klar. Irgendwie kommt das Immunsystem nicht damit klar, die Krankheit ganz wieder aus dem Körper rauszuräumen. Wenn dann Symptome dazukommen, wie die vorhin besprochene postexzeptionelle Malaise, also diese schwere Erschöpfung nach kleinsten Belastungen oder Anstrengungen und einige andere, dann spricht man irgendwann von ME/CFS. So, dann hat man quasi über den Weg Akut-Covid, Long-Covid, Post-Covid, ME/CFS entwickelt. Es gibt aber auch andere Auslöser, erstmal andere infektiöse Auslöser. Man kann genauso nach einer Grippe nicht wieder gesund werden und dann ME/CFS entwickeln am Ende. Es gibt auch in dem Sinne Long-Grippe.
Ist ein relativ neues Krankheitsbild. Es gibt wenig Forschung dazu bisher, ne?
Ja.
Okay. Hast du vor deiner Recherche überhaupt davon schon mal gehört gehabt, von dem Thema? Oder war das für dich auch Neuland?
Ich habe von der Krankheit tatsächlich schon mal gehört. Ich folge schon länger einer Influencerin auf Instagram und die hat dann damals so ein bisschen erzählt, weil sie selber auch betroffen ist. Ich habe mich damit aber nie so richtig befasst und wusste auch gar nicht genau, was jetzt dahinter steckt. Mhm. Also dementsprechend bin ich da auch super ahnungslos in dieses Gespräch reingegangen und wusste gar nicht, wie ich jetzt auf Jennifer treffen werde und wie es ihr genau geht. Mhm. Dementsprechend war das halt auch bei der ersten Begegnung so ein bisschen bedrückend für mich.
Ja.
Also ich habe mich so ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich, ja, wie gesagt, nicht darauf eingestellt war, dass ich jetzt so krass in die Privatsphäre eindringe von dieser Person.
Ja. Und ihr musstet auch sehr leise sein während der Interviewsituation die ganze Zeit. Wie seid ihr denn an dieses Thema eigentlich rangekommen? Also wie ist die Redaktion und Jennifer, wie seid ihr zusammengekommen?
Genau, wir haben eine E-Mail bekommen von Thomas Uhlen, der ist Lokalpolitiker in Melle und der ist, glaube ich, Nachbar oder auf jeden Fall kennt er die Familie von Jennifer und hat sich dementsprechend an uns gewandt und gefragt, ob wir nicht mal was darüber schreiben möchten. Und dann habe ich zuerst mit Jennifers Mann Fabian hin und her geschrieben und wir hatten auch erst ein Interviewtermin für letztes Jahr Dezember abgemacht. Den konnten wir dann nicht mehr wahrnehmen, weil es Jennifer halt dann wieder super schlecht ging. Mhm. Das ist auch irgendwie so eine Facette der Krankheit, dass sie gar nicht im Voraus planen kann. Sie weiß halt nie, wie es ihr geht und wie sie aufwacht. Und das war dann auch die Situation, dass sie nicht mit mir sprechen konnte und wir das dann 2 Monate verschoben haben.
Um ganze 2 Monate, okay. Wenn du nochmal so zurückblickst, was hat dich am meisten beeindruckt in deiner Recherche oder bei den Interviews?
Was für mich, glaube ich, am krassesten war, ist, dass Jennifer so jung ist. Also sie ist 29 und ist damit auch jetzt nicht so weit entfernt von mir selber. Mhm. Und ja, sie hat halt auch so ein bisschen erzählt, was sie vorher gemacht hat. Sie ist viel schwimmen gegangen, war Krippenerzieherin, hat sich engagiert bei der DLRG und im Stadtjugendring und war einfach gerne unterwegs und hat auch dann während des Gesprächs noch erzählt, dass es sie immer wieder so belastet, dass sie nichts unternehmen kann. Sie kann nicht mit ihren Freunden losgehen. Viele in ihrem Umfeld heiraten dieses Jahr. Sie kann nirgends so mit hin. Und das sind so Sachen, die könnten auch in meinem Leben gerade passieren. Und die könnten auch mich betreffen. Und dann sieht man, dass Jennifer einfach nichts machen kann und wirklich 24/7 im Bett liegt. Und das ist sowas, was mich halt super bedrückt hat. Auch ich konnte danach ins Auto steigen, konnte wieder nach Hause fahren, konnte rausgehen zum Sport, Freunde treffen. Und sie liegt wirklich den ganzen Tag im Bett, kann nicht mal alleine ins Badezimmer gehen, hat einen E-Rollator dafür, kann nicht in den Garten gehen. Für sie ist es schon zu anstrengend, sich zu unterhalten. Und das ist einfach, was mich beeindruckt hat. Und dass sie trotzdem so ein starkes Mindset hatte, das ist mir vor allem beim ersten Gespräch im Gedächtnis geblieben, wie sie darüber gesprochen hat. Also einerseits, dass diese Krankheit so hart ist und dass es ihr so schlecht geht und sie einfach nicht weiß, was mit ihr los ist. Und es ja auch irgendwie keine Aussicht auf Heilung gibt, aber dass sie trotzdem noch diese Hoffnungsschimmer hat. Also sie hat auch zu mir gesagt, nee, ich glaube schon, dass ich bald wieder am Beckenrand stehen kann oder wieder in die Krippe gehen kann und arbeiten kann und mit Freunden losgehen kann. Und das ist das, was ich richtig krass finde, weil ich nicht weiß, ob ich auch so ein starkes Mindset hätte, wenn ich in der Situation wäre. Mhm. Und das ist sowas, was mich danach auch noch lange begleitet hat und auch beim zweiten Termin wieder so ein beklemmendes Gefühl irgendwie in mir ausgelöst hat.
Du hast es gerade quasi im Vorbeigehen schon mal gestreift. Es gibt keine Aussicht auf Heilung. Das ist tatsächlich so, ne? Man kann diese Krankheit nicht in irgendeiner Weise heilen.
Genau. Also wie gesagt, ist die Krankheit halt kaum erforscht. Es gibt eigentlich keine richtigen Erkenntnisse. Jetzt aktuell wird von einer Genesungsrate von etwa 5% ausgegangen.
Also 5% der Betroffenen denen gelingt es nachher zu genesen. Vollständig dann, weiß man das?
Das weiß man nicht. Es gibt auf jeden Fall Fälle, bei denen es Betroffenen wieder besser geht. Von denen hat Jennifer auch erzählt. Aber es gibt nicht die eine Behandlung, das eine Medikament, was irgendwie zur Heilung führt. Und genauso war es ja auch bei Jennifer. Sie hat super viel ausprobiert, von der Blutwäsche über Medikamente bis hin zu irgendwelchen Behandlungen. Und es hat ja einfach alles nichts geholfen bei ihr. Und sie hat mir auch erzählt, dass das Ziel erstmal ist, die Symptome zu lindern, dass es ihr besser geht und dass die Belastungsgrenze irgendwann stetig wieder gesteigert wird und nicht weiter sinkt. Und das ist erstmal das erste Ziel. Sie hat auch gesagt, an Heilung hält sie sich erstmal nicht fest, sondern versucht einfach, dass die Symptome weniger werden.
Naja, ein Teil der MECFS-Erkrankten ist autoimmunerkrankt. Das kann man, glaube ich, sehr deutlich sagen, weil man sieht eben diverse Veränderungen im Immunsystem. Und autoimmune Erkrankungen sind grundsätzlich heilbar. Es gibt auch Heilerfolge für MECFS-Erkrankte. Also es gibt einzelne Fälle, wo einzelne Therapien, die man experimentell probiert hat, Menschen wieder gesund gemacht haben. Das sind zum Teil Medikamente, die sind eigentlich vollständig Medikamente, die nicht für diese Erkrankung zugelassen sind, weil es gibt eben kein einziges zugelassenes Medikament. Also tut man sich im Normalfall, wenn man nicht gerade selbst Mediziner ist oder entsprechend vernetzt ist, schwer damit, an solche Medikamente ranzukommen. Aber es gibt Fälle, zum Beispiel von B-Zell-Depletion, das ist ein bestimmtes immunologisches Therapieverfahren, was auch in der Krebstherapie eingesetzt wird, wo Menschen ganz wieder gesund geworden sind. So, diese Dinge sind sehr teuer, die sind nebenwirkungsbelastet und. Das ist nichts, was man jetzt breit ausrollen könnte. Ich will dafür auch definitiv keine Werbung machen, weil dafür ist es noch zu wenig erforscht. Aber diese Einzelfälle zeigen, dass man eben aus der Erkrankung wieder rauskommt. Wir hatten vorhin kurz über Immunabsorption gesprochen. Es gibt Fälle von Menschen, die damit in dem Zeitraum, wo es wirkt, so viel besser gestellt worden sind, dass sie wieder arbeitsfähig sind. So, und das sind für mich alles Indikationen, dass man irgendwie den Körper dahingehend beeinflussen kann, dass man aus dieser Situation wieder rauskommt. Gerne. Man sieht eben auch bei den Leuten, die besser gestellt sind, also besser gestellt meine ich jetzt im Sinne von, die sich gesundheitlich wieder verbessert haben, auch, dass sie keine organischen Schäden haben. Also diese Krankheit scheint so zu sein, dass sie überwiegend, wenn die Menschen wieder gesund, anteilig oder ganz, eben nicht irgendeine Form von Einschränkung beibehalten, wie das bei manchen anderen Erkrankungen der Fall ist. Und auch das stimmt mich eben zuversichtlich, dass wenn man es therapieren kann, wird man es hoffentlich so therapieren können, dass die Leute wirklich ihr Leben zurückgewinnen.
Und was kann man da tun, dass die Symptome weniger werden?
Eine ganz genaue Anleitung gibt es dafür auch nicht. Es gibt die sogenannten Off-Label-Medikamente. Das sind Medikamente, die eigentlich für einen anderen Gebrauch ausgewiesen sind, aber teilweise zur Symptomlinderung eingesetzt werden. Es gibt einen Fall, der wurde auch bei Deutschlandfunk Nova behandelt. Da hat eine Person es geschafft, dass es ihr besser geht, indem sie ihr Nervensystem reguliert hat. Dabei geht es wohl hauptsächlich darum, seine Gedanken zu ordnen, belastende Gedanken zu vermeiden. Und einfach das Nervensystem runterzufahren. Es gibt aber, die Behandlung ist halt aktuell ausschließlich symptomorientiert. Und das Wichtigste, das ist auch das, was Jennifer gesagt hat, ist, dass die Erkrankten innerhalb ihrer Belastungsgrenze bleiben. Also nicht ihre Belastungsgrenze noch weiter ausreizen, weil es dann einfach nur noch schlimmer wird und zu einer Zustandsverschlechterung kommt.
Was es auch noch nicht gibt, ist eine ursächliche Therapie. Also man kann sehr gut die Symptome therapieren oder einen Teil der Symptome. Man kann was zu den Herz-Kreislauf-Problemen machen. Man kann was gegen nicht erholsamen Schlaf machen. Man kann was gegen Schmerzen machen. Also viele der Symptome kann man mit Medikamenten aus anderen Bereichen gut adressieren. Pacing ist ganz wichtig. Also das sozusagen sehr aktive und sehr bewusste Energiemanagement, damit man sich nicht überlastet. Eine Überlastung ist für den MECFS oder Long-Covid-Erkrankten viel, viel schädlicher als für einen gesunden Menschen. Ein gesunder Mensch hat dann Erschöpfung und Muskelkater und erholt sich innerhalb von ein, zwei Tagen wieder. Ein ME-CFS-Erkrankter kriegt einen sogenannten Crash und kann dann teilweise für Tage oder Wochen oder möglicherweise sogar dauerhaft auf einem ganz anderen Energieniveau landen. Dieses Phänomen nennt man postexertionelle Malaise, abgekürzt PEM, wird Ihnen wahrscheinlich die erkrankte Dame schon erklärt haben. Und dieses Pacing, also dieses aktive Energiemanagement, dass man in diese Crashs idealerweise gar nicht reinkommt, ist eben eine der wichtigsten Maßnahmen. All das kann man tun, aber nichts von dem heilt die Krankheit ursächlich. Es ist zum Beispiel präsentiert worden, dass man bei den Menschen, die ME-CFS auf eine autoimmunologische Art haben, es kann durchaus sein, dass es auch andere Subgruppen gibt, aber bei denen, die autoimmunologisch erkrankt sind, also zum Beispiel typischerweise erhöhte Autoantikörperspiegel und andere immunologische Auffälligkeiten, dass man dort drei Subgruppen unterscheiden kann. Das ist momentan noch Wissen frisch aus dem Labor, aber man hat, das ist an der Charité gemacht worden, klar drei Untergruppen identifiziert, die auch unterschiedlich ansprechen auf Therapien und auch unterschiedlich diagnostiziert werden müssen wahrscheinlich. Es gibt für eine Untergruppe auch Therapien, die ganz gut anschlagen. Also man hat zum Beispiel positive Ergebnisse gesehen bei Immunadsorption. Das ist ein Therapieverfahren, was es für andere Erkrankungen gibt und was in dem Falle die Leute deutlich verbessert hat. Leider nicht dauerhaft geheilt, weil nach 3 bis 6 Monaten die Effekte so ein bisschen abklingen. Aber man hat etwas gefunden, mit dem man den Krankheitsverlauf deutlich verbessern kann oder beziehungsweise die Symptome deutlich mindern kann. Und nicht nur die Symptome, sondern scheinbar auch die Erkrankung. Es gibt auch positive Erfolge mit hyperbarer Sauerstofftherapie, mit einzelnen Off-Label-Medikamenten und so weiter. Das, nichts von dem ist jetzt das eine Mittel, was jetzt im großen Stil die Menschen gesund macht. Aber es sind alles kleine Ansatzpunkte, wo man sieht, okay, es bewegt was, wo man weiterforschen kann, um irgendwann die Verbindungspunkte zu finden und dann sagen zu können, okay, wir können jetzt zum Beispiel die Autoimmunerkrankten vielleicht dauerhaft heilen. In vielen medizinischen Fällen, in vielen medizinischen Fächern oder Bereichen ist es, während man geforscht hat, irgendwann zu Zufallserkenntnissen gekommen. So. Es gibt nicht wenige Medikamente, die zufällig gefunden wurden. So. Und das ist auch hier nicht ausgeschlossen, dass in irgendeinem anderen Bereich man ein Medikament oder Therapieverfahren plötzlich findet, was auch für ME-CFS-Erkrankte wirkt.
Wir können ja mal eben den Blick auf diese Belastungsfrage lenken. Da hat sie ja etwas sehr Interessantes gesagt, auch in dem Gespräch, das wir gemeinsam geführt haben. Diese Allegorie, die Jennifer benutzt, ist ja der Löffel. Also sie sagt, sie hat jeden Tag ein bestimmtes Kontingent an Löffeln an Energie. Also sie nimmt, also man muss sich jetzt vorstellen, der Löffel steht jetzt dafür quasi, so und so viele Löffel kann sie pro Tag quasi an Energie ausgeben. Ich glaube, sie hat gesagt, 12 Löffel hat sie an Energie pro Tag, ne?
10.
10.
Ja.
Und dann, jetzt musst du mir nochmal helfen, einmal duschen sind
12.
Das sind dann 12, da kommt ja die 12. Das heißt, da hat sie also schon ihr Energiepensum, das sie für einen Tag eigentlich hat, schon um etwa 20% überspannt. Das mag jetzt mathematisch nicht ganz korrekt sein, aber die Allegorie finde ich sehr, sehr, sehr schön und da wird für mich sehr vieles sehr klar. Und dann ist es ja so, wenn sie so ein Gespräch führt, wie mit dir die erste Recherche, die du gemacht hast, oder das zweite Gespräch, das wir zusammen gemacht haben, da überspannt sie ihr Level ja um ein Vielfaches. Hast du die Zahl noch im Kopf, was sie gesagt hat dann?
Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, es sind schon um die 50 Löffel.
Ja, das heißt also, was passiert dann mit ihr? Was hat das zur Folge, wenn sie das tut?
Genau, wenn sie ihre Belastungsgrenze überschreitet, dann kommt es zum Crash. So hat sie es genannt und das ist auch ein Begriff, den viele ME-CFS-Betroffene benutzen. Dann geht eigentlich gar nichts mehr. Bei Jennifer ist es so, sie liegt dann im Bett. Es muss komplett dunkel sein, keine Geräusche. Sie trägt dann meistens eine Augenbinde und Kopfhörer. Und dann sind selbst auch so Reize wie Berührung zu viel. Mhm. Genau, teilweise hat sie dann nicht mal Kraft zu essen oder zu trinken. Wird dann flüssig ernährt über Infusionen. Genau, sie hat auch erzählt, dass nach unserem ersten Gespräch 3 oder 4 Tage, dieser Zustand 3 oder 4 Tage angehalten hat. Und in unserem zweiten Gespräch hat sie auch erzählt, dass es teilweise Momente gab, wo sie dann nicht mal mehr selbst zur Toilette gehen konnte. Mhm. Und ja, einfach nur im Bett liegen konnte und quasi eigentlich nichts machen konnte.
Und dann hilft nur warten, bis es besser wird. bis wieder die Löffelmenge zur Verfügung steht, die genau. man dann sonst so hat. Wie geht es denn dem Umfeld von Jennifer damit? Also sie hat ja noch ihren Mann zu Hause und ich glaube, die Eltern sind auch noch im Haus. Hast du mit denen sprechen können?
Genau, mit denen habe ich im ersten Gespräch gesprochen. Vor allem der Mann Fabian setzt sich extrem für die Krankheit ein und auch die Mutter, Dorothee heißt sie, die beiden lesen sich in Studien ein, die gehen zu Ärzten, die telefonieren mit Krankenhäusern und versuchen irgendwie, dass es Jennifer besser geht. Und Fabian hat sich auch als Veranstaltungsleiter bei der Liegend-Demo eingesetzt, um einfach mehr Aufklärung für die Krankheit zu schaffen.
Da musst du jetzt einmal kurz beschreiben, was eine Liegend-Demo eigentlich ist.
Ja, die Liegend-Demo findet deutschlandweit für Betroffene mit ME/CFS statt. Da legen sich die Angehörigen meist oder Freunde oder Bekannten von ME/CFS-Betroffenen demonstrativ auf den Boden, um zu zeigen, so geht's meiner Tochter, meinem Sohn. Und demonstrieren einfach für Anerkennung für die Krankheit, weil trotz der hohen Zahl an Betroffenen ist die Krankheit immer noch sehr unbekannt und dafür kämpfen Leute wie Fabian.
Und diese Liegend-Demos, sind die an einen bestimmten Aktionstag gebunden oder finden die unabhängig davon statt? Es gibt ja einen ME/CFS-Aktionstag, der war vor kurzem, der ist glaube ich Ende April oder so, ne?
Am 12. Mai.
Am 12. Mai, okay. Also der Mann macht bei Liegend-Demos mit und die Eltern, wie geht's denen damit?
Im ersten Gespräch war die Mutter auch dabei und die hat einfach nur erzählt, wie verzweifelt sie ist. Die sieht ihr Kind da liegen und kann nichts machen. Keiner weiß, was los ist. Am Anfang gab es ja auch keine Diagnose. Also im März 2022 hatte sie Corona und danach hat sich dann die Krankheit schleichend entwickelt. Mhm. Also dann kam ME/CFS dazu und die Diagnose kam aber erst 2024, weil keiner wusste richtig, was zu tun ist, wie ihr zu helfen ist. Und ja, die Mutter und auch der Mann, Fabian, haben einfach nur beschrieben, wie hilflos die sich fühlen, weil die nichts tun können und die versuchen, sich zu informieren und zu engagieren. Aber es gibt keine Hilfe, es gibt keine Heilung. Die Behandlungen schlagen nicht an. Es war auch eine finanzielle Hürde dann irgendwann, weil diese Behandlungen alle selbst bezahlt werden müssen. Und die versuchen einfach alles, damit Jennifer wenigstens ein bisschen teilhaben kann. Bei unserem zweiten Gespräch hat sie auch erzählt, dass die Freunde dann einfach mal zu den beiden nach Hause kommen und sich dann für eine halbe Stunde bei Jennifer ins Schlafzimmer setzen und sich wenigstens kurz mit ihr unterhalten, damit sie wenigstens noch ein bisschen teilhaben kann. Aber das macht das Ganze so schwierig. Im ersten Gespräch haben die beiden auch erzählt, dass die dann noch krank geheiratet haben. Ja, weil die einfach gemerkt haben, es geht immer weiter bergab. Und das hat Fabian auch nochmal gesagt beim letzten Mal, dass der Zustand sich immer weiter verschlechtert. Und dann haben die beiden sich dazu entschieden, noch krank zu heiraten.
Mhm. Man muss quasi halbe Pflegekraft sein auch dann, ne, für seine Angehörigen.
Ja.
Dass die Diagnose so lange dauert, ist ja kein Einzelfall. Ne? Das war bei Jennifer so, aber nach allem, was ich über ME/CFS gehört habe, ist das ganz oft so, eben weil die Krankheit so unbekannt ist. Ne? Ärzte wissen oft gar nicht von der Krankheit.
Genau, es gibt noch kein spezielles Merkmal, anhand dessen man die Krankheit festmachen kann. Und aktuell wird es wohl noch so gehandhabt, dass Ärzte anhand anderer Erkrankungen, die ausgeschlossen werden können, dann irgendwann auf ME/CFS schließen. Also es gibt so einen bestimmten Kriterienkatalog, wo dann quasi die Symptome abgehakt werden. Aber es gibt auch wohl Ärzte, das hat auch Jennifer gesagt, die Krankheit gar nicht kennen, weil die einfach noch so unbekannt ist und Betroffene dann oft auf Unverständnis stoßen. Das war bei Jennifer auch so. Da wurde ihr wohl mehrmals gesagt, nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch aus dem Umfeld, dass das ja vielleicht nur der Stress ist und ob das nicht doch psychisch bedingt ist, dass sie sich ja einfach nur mal entspannen müsste und ausruhen müsste und dann könnte man wohl wieder losgehen. Und das kommt, glaube ich, nochmal dazu, warum die Krankheit immer noch so unerkannt bleibt, weil sie einfach oft als psychisch abgetan wird.
Das heißt, die Betroffenen werden auch nicht wirklich ernst genommen mit dem sie zum Arzt gehen, mit dem Symptomkatalog, sage ich mal, mit dem sie zum Arzt gehen?
Genau.
Und dann wird wahrscheinlich auch oft mal etwas geraten, was vielleicht kontraproduktiv sein könnte, ne?
Das hat Jennifer im letzten Gespräch noch erzählt, dass ihr geraten wurde, sie sollte doch ihre Nährstoffe auffüllen, Sport machen, viel, viel Bewegung an der frischen Luft. Und das ist ja eigentlich das Fatale, weil das ja einfach noch viel schlimmer macht. Mhm. Das hat sie auch da erzählt, vorher war sie super fit, ist ja viel schwimmen gegangen und war auch wohl viel sportlich unterwegs. Und hat dann aber irgendwann gemerkt, wenn sie 500 Meter gelaufen ist oder Fahrrad gefahren ist, konnte sie einfach nicht mehr und musste sich dann mehrere Stunden ins Bett legen. Und das ist eigentlich genau das Falsche, weil dadurch die Belastungsgrenze immer weiter sinkt. Mhm. Und die Symptome einfach nur noch schlimmer werden. Und ich glaube, dass das auch was ist, was es so gefährlich macht, dass die Krankheit so unbekannt ist.
Es ist eine Krankheit, die hauptsächlich Frauen betrifft. Weiß man was darüber, wie es dazu kommen kann?
Ich habe so ein bisschen rumrecherchiert und habe gefunden, dass Frauen 3-mal häufiger betroffen sind als Männer. Mhm. Das ist aber wohl nicht ungewöhnlich, weil viele Autoimmunerkrankungen häufiger bei Frauen auftreten.
Ah.
Das liegt daran, dass das weibliche Immunsystem aktiver ist. Und es gibt jetzt auch so eine medizinische Erläuterung hier. Aber auf jeden Fall ist das wohl nichts Ungewöhnliches. Und es gibt aber auch den Ansatz, dass also die Beschwerden werden ja durch Belastung stärker, weshalb Betroffene sich eigentlich schonen müssen. Was Frauen aber wohl öfter nicht machen, weil sie stärker in Care-Arbeit eingebunden sind.
Ah, okay. Care-Arbeit, also betreuende Berufe, pflegerische Berufe, zu Hause die betreuende genau. Kinder und ähnliche Geschichten.
Ja.
Ja, okay.
Also da wird sich dann gar nicht ausgeruht, weil die Kinder betreut werden müssen, weil zur Arbeit gegangen wird, keine Ahnung.
Weil es einfach auch nicht geht dann wahrscheinlich?
Ja. Genau.
Okay. Wie ist denn der medizinische Stand allgemein beim Thema ME/CFS? Wir haben schon gesagt, es gibt momentan keine Heilung, kaum Behandlungsmöglichkeiten. Gibt es denn Forschung?
Es gibt aktuell noch nicht so viel Forschung, weil dafür die Gelder fehlen. Obwohl sie ja so häufig ist und auch zu den Erkrankungen mit der geringsten Lebensqualität zählt, gibt es einfach immer noch keine angemessene medizinische und auch nicht soziale Versorgung. Und das liegt einfach darin, dass das deutsche Gesundheitssystem die Krankheit noch gar nicht so auf dem Schirm hat und die halt auch einfach oft verharmlost wird.
Mhm.
Und dazu kommt halt, dass ME/CFS in der Öffentlichkeit noch super unbekannt ist, was ich auch gemerkt habe, als man immer wieder drüber gesprochen hat. Wir haben ja auch mit Kollegen noch drüber gesprochen und immer wieder kam die Frage, was das eigentlich ist. Und das habe ich auch im privaten Umfeld so erlebt.
Mhm.
Und ja, deswegen ist die Forschung einfach noch gar nicht so weit vorangeschritten. Durch diese Proteste, wie zum Beispiel die Liegend-Demos, ist das Thema so nach und nach wohl in der Politik ein bisschen angekommen. Aber ja, da wird einfach noch viel zu wenig gemacht. Und es gibt auch bisher erst super wenig Praxen oder Ambulanzen, die auf ME/CFS spezialisiert sind.
Mhm.
Also, ja, und die sind dann teilweise überbelastet, wenn es die dann gibt.
Mhm.
Genau, und dazu kommt auch noch, dass Angehörige, wie jetzt auch im Fall von Jennifer, die Betroffenen selber pflegen müssen, weil die Pflegekassen die Schwere der Krankheit gar nicht anerkennen. Da hat Jennifer mit uns auch noch drüber gesprochen. Diese ganzen Behandlungen, die sie gemacht hat, die wurden teilweise nicht von der Krankenkasse übernommen. Das habe ich auch bei mehreren Fällen jetzt gelesen, als ich noch so ein bisschen rumrecherchiert habe, dass das einfach auch eine finanzielle Hürde ist. Und ja, in Deutschland wurden bis 2020 gar keine Gelder für eine angemessene Aufklärung bereitgestellt. Und erst ab 2020 wurden dann so geringe Beiträge bereitgestellt, als das Thema dann doch mal größer wurde und die Aufmerksamkeit einfach ein bisschen dahin gelenkt wurde.
Auch dazu hast du ja mit Jörg Heidecke von der ME/CFS Research Foundation gesprochen. Hör mir doch einmal, was er dazu gesagt hat.
Seitdem man das als organische oder somatische Erkrankung erkannt hat, gibt es auch mehr Forschung dazu. Menschen haben diverse Auffälligkeiten, im Bereich Immunsystem, neurologische Auffälligkeiten, bei der Durchblutung, also Herz-Kreislauf und viele andere. Also es gibt jede Menge Biomarker im Sinne von Dinge, die im Körper passieren, die man messen kann, die bei diesen Menschen anders sind. Was es leider bis heute noch nicht gibt, ist ein diagnostischer Biomarker, also der eine Blutwert oder Proteinwert oder bildgebendes Verfahren oder irgendetwas, mit dem man sagen könnte, Sie haben ME/CFS und Person 2 hat es nicht. Wir wissen jetzt, dass es eine organische Erkrankung ist. Das ist auch eindeutig nachweisbar so. Und damit fängt dann das medizinische Interesse an, die Krankheit zu erforschen.
Es ist ja auch ein Thema, wo man jetzt nicht unbedingt eine Selbsthilfegruppe gründen kann. Wenn ich gar nicht aus dem Bett komme und mich gar nicht bewegen kann oder womöglich gerade in so einem Crash bin, dann kann ich nicht einfach an einem Selbsthilfegruppe-Treffen teilnehmen irgendwo. Ne? Also das müsste man wahrscheinlich dann digital organisieren. Wahrscheinlich macht Jennifer auch vieles vom Bett aus mit ihrem Handy dann, ne? Kontakte halten und so. Geht das denn?
Genau, das hat sie auch erzählt. Sie ist schon verknüpft mit anderen Betroffenen und tauscht sich aus. Und da wird auch wohl über Behandlungen gesprochen und da werden sich auch wohl gegenseitig Empfehlungen ausgesprochen. Jennifer hat jetzt beim letzten Mal gesagt, dass sie da ein bisschen vorsichtig geworden ist, weil es auch wohl sein kann, dass Dinge, die bei anderen helfen, bei ihr selber einfach nur zur Verschlechterung führen.
Mhm.
Und deshalb ist sie da wohl ein bisschen vorsichtig geworden. Aber der Austausch ist super hilfreich für sie, hat sie auch nochmal gesagt. Durch den ersten Artikel kamen wohl auch noch mehr Kontakte zustande und die haben irgendwie noch eine Gruppe gegründet, wo sich dann ausgetauscht wird.
Schön.
Genau, ich glaube, das ist sowas, was schon wichtig ist. Also wenn sie da jetzt im Crash liegt, kann sie natürlich nicht am Handy sein und mit Leuten schreiben. Aber ansonsten ist das, glaube ich, schon ein wichtiger Aspekt.
Das waren die Reaktionen, die Jennifer erreicht haben auf deinen ersten Artikel. Haben dich selber auch Reaktionen erreicht, Kaya?
Es gab super viele Leute, die selber Angehörige haben, die betroffen sind und dann durch ihre Nachrichten versucht haben, Kraft zu spenden. Es gab aber auch ganz viele Leute, die nochmal Links geschickt haben oder Seiten empfohlen haben oder Behandlungen empfohlen haben und gesagt haben, wie wäre es denn, wenn Jennifer das ausprobiert und dies ausprobiert und einfach Tipps gegeben haben. Und das ist sowas, was ich auch krass finde, das hatte ich bisher noch nicht, dass ich so viele Reaktionen auf einen Artikel bekommen habe. Und ich finde, das hat einfach nochmal gezeigt, dass dieses Thema wirklich einen Nerv bei Leuten trifft und viele Leute betroffen sind und auch viele Leute interessiert sind und auch wissen, wie wichtig es ist, darüber zu sprechen und sich gegenseitig zu unterstützen.
Du hast gerade schon gesagt, dass was dich am meisten beeindruckt hat, war ja das Mindset, hast du es genannt, mit dem Jennifer da rangegangen ist, also die Motivation, wie sie ihre Krankheit aufnimmt, wie sie Botschaften in der Welt platziert trotzdem, wie wenig sie die Hoffnung verliert. Und während wir da waren bei dem zweiten Gespräch, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob ich das auch könnte oder wie es mir gehen würde in so einer Situation. Also die Hoffnung nicht zu verlieren in so einer Situation halte ich für unheimlich schwierig. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht allen gelingt. Da gibt es aber wahrscheinlich keine Erkenntnisse drüber, ne, oder?
Das stimmt. Das ist auch was, was ich so, oder was mich noch berührt hat nach dem zweiten Gespräch, weil das war so eine kleine Entwicklung. Also im Februar, als ich das erste Mal mit Jennifer gesprochen habe, war sie noch sehr optimistisch. Und da kam dieses Thema Hoffnung verlieren gar nicht wirklich auf. Also da hat sie auch schon gesagt, sie kann verstehen, wenn Betroffene die Hoffnung verlieren, dass es bei ihr selber aber nicht so ist und dass sie fest daran glaubt, dass sie bald wieder schwimmen kann oder arbeiten kann. Jetzt im zweiten Gespräch war das dann doch schon ein bisschen anders. Also da hat man schon gemerkt, dass sie trotzdem immer noch super positiv war, aber dieses Thema Hoffnung verlieren kam dann doch auf. Wir haben ja mit ihr auch über das Thema Sterbebegleitung gesprochen. Und da hat sie von einem Crash erzählt. Letztes Jahr im Herbst war das, glaube ich, wo es ihr danach so schlecht ging, dass sie zu ihrer Familie gesagt hat, dass sie nicht mehr leben möchte. Die haben das dann, ja, die haben Jennifer dann so unterstützt und den Rücken frei gehalten, sage ich mal, dass sie aus diesem Loch wieder rauskam. Aber es gibt auch Leute, von denen hat Jennifer auch erzählt, die nicht wieder aus diesem Loch rauskommen. Und In meiner Recherche habe ich auch gefunden, dass die Zahl der Leute mit ME/CFS, die Sterbebegleitung in Anspruch nehmen, gestiegen ist.
Mhm.
Vor allem die Deutsche Gesellschaft für humane Sterben schlägt Alarm, weil auch immer mehr junge Menschen nicht mehr leben möchten. Es ist einfach, wenn viele nicht mehr, also viele können irgendwann nicht mehr sprechen, können nicht mehr selber essen und werden ja auch nicht medizinisch versorgt,
mhm,
und wollen dann deshalb nicht mehr leben.
Mhm.
Und genaue Zahlen gibt es dazu nicht, aber es gibt auch auf Social Media mehrere Fälle, wo man davon mitbekommt.
Mhm.
Genau, und ja, die aktive Sterbehilfe ist ja verboten in Deutschland, aber die Beihilfe zur Selbsttötung ist ja erlaubt und wird deshalb auch von einigen Betroffenen in Anspruch genommen.
Also zum einen kann ich nachvollziehen, dass Menschen, die in diese Erkrankung reinkommen, vollkommen hoffnungslos sind, weil sie verlieren, nicht wenige von diesen Menschen verlieren eigentlich alles, was ihr Leben ausmacht. Also insbesondere die schwere Erkrankten. Es gibt Studien aus England und USA, die die Quality of Life, also die Lebensqualität von Erkrankten messen, auch im Vergleich von Erkrankungen. Und es gibt ein schönes Zitat von einer Forscherin aus USA, die sagte, sie hat dekadenlang HIV-Forschung betrieben und ME/CFS-Forschung jetzt auch seit einiger Zeit. Und wenn sie sich's aussuchen müsste, hätte sie lieber HIV als ME/CFS. Ich glaube, so ein Zitat macht sehr, sehr deutlich, wie krass diese Erkrankungen tatsächlich sind, weil niemand möchte natürlich gerne HIV haben. Und ME/CFS eben noch weniger. So, das heißt, man rutscht in eine Erkrankung rein, die einen schwerst beeinträchtigt, die ganze Familie mit beeinträchtigt, egal ob man jetzt das Kind ist oder einer der Eltern, das ganze Umfeld beeinträchtigt und man hat keinen Ausweg. Und man hat Schmerzen, nicht erholsamen Schlaf, ist chronisch überfordert, sowohl von Reizen, schwerst erschöpft, dass Menschen sich entscheiden, sich zu suizidieren oder Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, kann ich emotional auch nachvollziehen, finde ich furchtbar bedrückend, dass es sowas in Deutschland geben muss. Man könnte ja diesen Menschen zumindest eine Form von angemessener Versorgung zuteilwerden lassen. Das finde ich den eigentlichen Skandal, dass wir mitten in unserer Gesellschaft, die grundsätzlich medizinisch sehr gut versorgt ist, im Vergleich zu anderen Ländern, eine Gruppe von Menschen haben, die völlig unterversorgt sind. Ich kenne nicht wenige ME/CFS-Erkrankte, die zu Hause sind und überhaupt keine ärztliche Betreuung haben. Weil die wohnen vielleicht im ländlichen Bereich. Das heißt, es ist aufwendiger, dorthin zu fahren. Und es findet sich dann hier und da vielleicht mal ein Arzt oder ein Therapeut oder Therapeutin, die diese Menschen betreut. Aber viele haben eben niemanden, wo dann die Angehörigen über selbst erworbenes medizinisches Wissen ihr Bestes geben, aber die Situation natürlich trotzdem katastrophal ist. Ihre Frage, wie ich das einordne, wir sind in dem Bereich weder pro noch contra Sterbehilfe argumentativ unterwegs, weil das ein Bereich ist, der einfach nicht unser Fokus ist. So katastrophal der individuelle Fall sein mag. Insgesamt, glaube ich, müssen wir nicht in dieser Situation verharren, sondern können uns daraus arbeiten. Die Medizin hat schon eine Menge andere Krankheiten heilbar gemacht, die früher ein Todesurteil waren oder zu schwerster Beeinträchtigung geführt haben. Wie gesagt, individuell kann ich verstehen, dass die Leute verzweifeln, aber kollektiv gibt es dafür keinen Grund. Und Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, ist eine sehr individuelle Entscheidung, die ich auch immer respektieren würde. So traurig mich das macht. Aber kollektiv, also erstmal kann es natürlich, wenn man das sagen darf, nicht der Ausweg sein. Und zum anderen, kollektiv gibt es eben auch genügend andere Dinge, die man tun kann. Und je mehr Menschen sich engagieren, in welcher Form auch immer, umso eher werden wir uns zusammen da rausarbeiten aus dieser Situation. Es hilft in dem Sinne auch, dass die Long-Covid-Betroffenen dazugekommen sind. Nicht, dass ich das positiv fände. Ich finde die Pandemie natürlich eine furchtbare Katastrophe, aber es hat einfach das Problem so groß und so sichtbar gemacht, dass man es inzwischen auch politisch nicht mehr ignorieren kann, was davor eben dekadenlang passiert ist.
An dieser Stelle sollten wir auf jeden Fall noch einmal sagen, Wer sich aktuell mit eigenen seelischen Problemen herumplagt, es gibt Hilfe für euch. Der beste Ansprechpartner ist immer die Telefonseelsorge. Da gibt es kostenlose Angebote, Telefonhotlines, auch einen kostenlosen Chat zu finden unter telefonseelsorge.de. Nehmt das bitte unbedingt in Anspruch. Wie ist denn, Kaya, jetzt deine ganz persönliche Meinung zum Thema? Also mit allem, was du jetzt erlebt hast, was du recherchiert hast, wie geht's dir damit und was muss geschehen, deiner Meinung nach?
Das ist schon was, was mich doch bedrückt hat, habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt. Sonst sind solche Krankheiten ja doch immer weit weg, wenn man jetzt niemanden hat, der vielleicht im privaten Umfeld betroffen ist. Und ich kannte Jennifer ja vorher auch gar nicht. Aber alleine dieses erste Gespräch war schon so eindrücklich für mich und ist so hängen geblieben im Kopf. Und ich habe auch gemerkt, dass ich danach da super viel drüber gesprochen habe. Wahrscheinlich, weil es mich doch auch belastet hat. Und auch wenn ich beim zweiten Mal ja wusste, was auf mich zukommt, war es trotzdem wieder so ein kleines Unwohlsein. Und jetzt, wo ich mich so ein bisschen tiefer noch in das Thema reingegraben habe, kriegt man ja auch immer mehr, man sieht immer mehr Einzelschicksale, auch auf Social Media. Und diese ganzen Fotos und Videos zu sehen von Leuten, die betroffen sind, ist schon hart und nimmt einen schon mit. Und ich finde es einfach erschreckend, wie unbekannt diese Krankheit ist. Und auch dieses Ausmaß davon. Und ja, wie wenig auch dafür getan wird und wie groß die Verzweiflung ist. Mhm. Und ich finde es einfach super wichtig, nochmal zu unterstreichen, dass dieses Thema einfach viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie schlimm es sein muss, wenn der Körper so abbaut und man sich irgendwie in seinem eigenen Körper gefangen fühlt. Ich stelle mir das halt extrem gruselig auch vor, die ganze Zeit im Dunkeln und im Stillen zu liegen und dann mit seinen Gedanken alleine zu sein. Und ich glaube, es ist ein super wichtiger Punkt, dass Politik und Medizin immer wieder auf das Thema aufmerksam gemacht werden. Solange, bis sich halt etwas tut und bis es endlich die nötigen Gelder gibt, um die Forschung voranzutreiben. Und ich kann es mir nicht vorstellen, weil es für mich ganz fern ist, aber ich glaube schon, dass es einfach schrecklich sein muss, wenn du merkst, irgendwas stimmt nicht und du weißt, dass es an deinem Körper liegt und dass irgendwas getan werden muss und du einfach keine Hilfe kriegst, weil entweder keiner weiß, was du hast, wie man dir helfen kann oder weil dir einfach nicht geglaubt wird.
Mhm. Zum Thema Geld hast du ja auch mit Jörg Heidecke sprechen können, dem Geschäftsführer der MECFS Research Foundation. Und er hat ein paar klare Forderungen gestellt und hat auch ganz klar gesagt, was sich seiner Meinung nach ändern muss.
Und vor 5 Jahren gab es in Deutschland überhaupt keine öffentliche Forschungsförderung. Auf kleinerem Niveau private Forschungsförderung. Und das war eine große Lücke, die es zu schließen galt. Und aus dem Grund habe ich dann die Stiftung gegründet, um genau das zu tun. Solange kein Geld da ist, wird wenig geforscht. So einfach ist das. Und diese Krankheit ist weltweit in wirklich jedem Land, in den USA, in jedem Land Europas, absolut unterfinanziert im Verhältnis zur Größe, die diese Krankheit spielt. Also wir haben in Deutschland 1,4 Millionen Long-Covid- oder MECFS-Erkrankte nach unseren Zahlen. Das heißt, die Krankheit ist viel größer als HIV, Diabetes Typ 1, Multiple Sklerose, einige Krebsarten. Trotzdem wird sie pro Kopf weniger erforscht, weil eben es noch nicht lange öffentliche Fördermittel gibt. Das hat sich jetzt gerade geändert, dadurch, dass Ende letzten Jahres die nationale Dekade gegen postinfektiöse Erkrankungen ausgerufen wurde. Die ist mit 50 Millionen Euro im Jahr finanziert und soll dieses Jahr starten. Das heißt, es ist ein guter Anfang, aber es ist bei weitem noch nicht das, was insgesamt gebraucht wird. Deswegen braucht es eben ergänzend auch immer noch sozusagen privat finanzierte Forschung. Wir werden dieses Jahr 2 Millionen, wahrscheinlich etwas mehr, in die von uns finanzierten Forschungsprojekte stecken. Es braucht auch mittelfristig mehr öffentliche Förderung für diese Dinge, damit einfach mehr Forschung passiert. Das ist ziemlich einfach. Mehr Geld, mehr Forschung, schnellere Lösung. Also wenn wir über sowas sprechen, wie zum Beispiel die Monatsoption, das ist ein Verfahren, das kostet halt einen 5-stelligen Betrag. Das kann sich nicht jeder leisten und die Kassen erstatten das im Moment nur im Ausnahmefall, wenn man Glück hat. So, das heißt, sollte sich so ein Verfahren in der Preisklasse als nachhaltig wirksam erweisen, dann müsste man noch eine Erstattungsdiskussion mit den Kassen führen. Das wird dann oft gefragt, wie lange dauert denn das noch? Das kann tatsächlich niemand seriös sagen, aber ich gehe eher von einigen Jahren aus, als jetzt von Dekaden. Weil dafür gibt es so viele Ansatzpunkte, die momentan erforscht werden könnten, aber mangels Geld noch nicht erforscht werden, dass mich das, sofern Geld vorhanden ist, eben sehr optimistisch stimmt, dass man da bald was anbieten kann. Aber nicht nächste Woche und auch nicht unmittelbar jetzt nächstes Jahr. Also zum einen finde ich das, was jetzt passiert ist, sehr positiv, dass 50 Millionen Euro im Jahr im Rahmen dieser nationalen Dekade zur Verfügung gestellt werden. Ich sagte eben schon, das wird langfristig nicht reichen. Das heißt, der Betrag muss mehr werden. Aber man fängt damit erstmal an und das finde ich gut. Jetzt müssen natürlich diese Mittel zielgerichtet eingesetzt werden. Das heißt, die sollten überwiegend in biomedizinische Forschung fließen. So, also dort ist ein guter Anfang. Dann müssen die Mittel vernünftig verausgabt werden. Das heißt, möglichst viel müsste in Grundlagenforschung, klinische Forschung, solche Projekte fließen. Etwas auch in die Finanzierung von Institutionen und Infrastrukturen für Forschung. Das heißt also, man muss mal aufpassen, dass das Geld auch tatsächlich da ankommt, wo es für ME/CFS und Long-Covid etwas bewegt. Weitere Forderung wäre, dass es in dieser Aufsetzen der Forschungsförderung eben auch eine umfassende Patientenbeteiligung gibt, weil eben die Patienten diejenigen sind, die aus ihrer Erfahrung am meisten über die Erkrankung wissen, ist es eben auch ganz wichtig, dass sie in die Forschung einbezogen werden. Und zwar nicht nur so alibimäßig nach dem Motto, wir haben mal 5 gefragt, sondern auch in die Gestaltung von Förderrichtlinien, in die Bewertung von Projekten und so weiter. Und ganz wichtig in der Ausgestaltung ist eben auch, dass Menschen finanziert werden oder Forschende finanziert werden, die Erfahrung mit diesen Erkrankungen haben und oder sich mit anderen, die Erfahrung haben, entsprechend vernetzen. So, und dann würde ich mir wünschen, dass diese Dekade und das, was noch dazu kommt, eben nachhaltig ist. Das heißt, dass das nicht mit dem nächsten Regierungswechsel kassiert wird, sondern dass man dort eben auch tatsächlich 10 Jahre durchzieht. So, und ergänzend, jetzt haben wir die ganze Zeit über Forschung gesprochen, ergänzend wäre mein Wunsch an die Politik eben auch, dass auch in dem Versorgungsbereich noch einiges auf die Beine gestellt wird. Fakt ist immer noch, es gibt in Deutschland kaum Ambulanzen oder Kliniken, wo man mit ME/CFS adäquat behandelt wird. Es hat auch damit zu tun, dass die Diagnostik und auch die Therapie nicht vernünftig vergütet wird. Das heißt, die meisten Mediziner, die das tun, inklusive zum Beispiel die Standorte an der Charité oder in München, verdienen mit diesen Patienten kein Geld. Und das ist natürlich dann etwas, was man nicht in beliebiger Größenordnung weiterentwickeln kann, sondern da müsste man mit den Krankenkassen sprechen, dass diese Dinge auch entsprechend vergütet werden. Weil sonst kann man so viel Versorgung fordern, wie man möchte. Wenn damit sozusagen ein Arzt, niedergelassener Arzt oder eine Klinik kein Geld mit verdient oder nicht zumindest mit einer schwarzen Null rausgeht, dann werden sich wenige Leute finden. Also das ist etwas, was dringend behoben werden muss, weil ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die lange einer Diagnose hinterhergelaufen sind oder eben auch medizinisch unzureichend oder gar nicht betreut sind. Und das ist ein eigentlich nicht akzeptabler Notstand, den wir da haben.
Kommen wir an dieser Stelle noch einmal zurück zu dem Thema, dass den Betroffenen ganz oft gar nicht geglaubt wird, dass sie diese Krankheit haben und wie sehr sie davon betroffen sind. Das hat mich ziemlich schockiert, das zu hören. Ist das oft so, dass den Leuten nicht geglaubt wird, Kaya?
Es ist schon was ich öfter gelesen habe und wovon Jennifer auch erzählt hat, dass es ja dann doch auf die Psyche geschoben wird.
Mhm. Abgetan wird.
Genau.
Es gab eine sehr lange, sehr unglückliche Zeit, in der die Krankheit stark psychologisiert wurde, bis eigentlich in die aktuelle Zeit hinein, muss man das sagen. Das ist zwar längst widerlegt wissenschaftlich, aber es gibt immer noch aufgrund der Unbekanntheit der Krankheit einen gar nicht so kleinen Teil von Medizinern und anderen Menschen, die sagen, ja, es ist wahrscheinlich hat es auch eine psychologische Ursache. Das ist wissenschaftlich betrachtet totaler Quatsch, kann man, glaube ich, inzwischen sagen. Es hilft nicht, dass 2/3 der Erkrankten Frauen sind, weil Frauen typischerweise und fälschlicherweise auch in der Vergangenheit schon häufiger bei Erkrankungen sehr stark psychologisiert worden sind. Das galt zum Beispiel auch bei der Multiplen Sklerose. Das war so lange, waren das hysterische Frauen, bis man über ein bildgebendes Verfahren Veränderungen an den Nervenzellen nachweisen konnte und dann erst gab es sozusagen langsam einen Umschwung zu, okay, wir gucken uns das dann nochmal genauer ein. So, das heißt, wenn man mal zurückgeht, wir hatten vorhin über Multiple Sklerose gesprochen, Krankheiten, die man nicht richtig fassen kann, weil man sie nicht sieht, weil es keine Biomarker gibt, weil man sie irgendwie nicht richtig medizinisch einordnen kann, werden gerne psychologisiert. So, und das heißt eben, dass das sozusagen die Notlösung ist, um eine Krankheit zu erklären. Das heißt aber nicht, dass es medizinisch richtig ist. Im Gegenteil, im Falle von ME/CFS und definitiv Multiple Sklerose, da ist es, glaube ich, noch klarer, ist es völlig falsch. Das wird dann irgendwann klar. Bei ME/CFS ist es auch jetzt klar geworden. Long-Covid im Übrigen auch. Aber auch da gab es nicht wenige Mediziner. Und zum Teil gibt es ja heute immer noch, die sagen, naja, die Kinder sind so lange nicht zur Schule gegangen und kein Sozialleben und irgendwelche psychologischen Konstrukte, die angeblich dazu geführt haben sollen, dass die Kinder jetzt keine Lust mehr haben oder Antriebsmängel haben oder die Eltern damit irgendwas zu tun haben. Und das ist tatsächlich medizinisch falsch und ich glaube, das kann man auch inzwischen hinreichend zeigen. Zu Ihrer Frage, wie gehe ich damit um oder wie gehen wir damit um? Das eine ist, wir machen ähnlich wie andere Organisationen auch viel Awareness-Arbeit. Also bei uns ist das oft verbunden mit Fundraising-Aktionen. Das heißt, wir klären auf über die Erkrankung. Es ist eine organische Erkrankung. Man kann sie symptomatisch behandeln. Man kann sie auch diagnostizieren. Es ist aufwendig. Die meisten warten lange auf eine Diagnose, aber es ist möglich. Wir klären auf darüber, dass diese Krankheit biomedizinisch erforscht werden muss, weil eine organische Krankheit wird man irgendwann biomedizinisch heilen können. Und das wird nur passieren, wenn es mehr Forschung gibt. Erfreulicherweise aus dem Kreis der Psychotherapeuten immer mehr Netzwerke und Einzelpersonen, die auch dagegen anargumentieren und sagen, es ist ein völliges Verkennen sozusagen oder es ist völlig falsch, uns diese Menschen zuzuspielen, weil viele Ärzte sozusagen in der Mangelung besseren Wissens eine psychologische Diagnose stellen und sagen, ja, der Patient, die Patientin hat Depression, weil dann sind sie auch die Patienten erstmal los. Denn wenn sie sie nicht loswerden und an den Psychiater sozusagen fachüberweisen, dann müssen sie sich ja selbst weiter drum kümmern. Und wie wir vorhin schon besprochen haben, da das im Moment nicht angemessen vergütet wird, ist das dann ein Patient, der sehr aufwendig ist und sehr teuer ist für den individuellen Arzt. Ich will niemandem was Böses unterstellen, aber das ist mit Sicherheit wirtschaftlich betrachtet ein relativ starker Effekt, der eben auch viele Ärzte dazu bringt zu sagen, dann lassen wir es jetzt erstmal psychologisch abklären, im besten Fall. Da würde ich sogar noch sagen, das ist in Ordnung. Oder dann ist die Patientin erstmal sozusagen in einer anderen Schiene und ich habe damit nichts zu tun. Das ist absolut nicht in Ordnung. Und schädigt auch einen Teil, einen Großteil der Betroffenen ganz erheblich, weil sie eben nicht, ihnen eben eine Psychotherapie nicht hilft. Und da kommen dann oft Verwechslungen ins Spiel. Jeder, der chronisch erkrankt ist und nicht mehr arbeiten oder seinem normalen Leben nachgehen kann, hat ein psychisches Problem. Jeder Krebserkrankte hat ein psychisches Problem, aber man würde bei Krebserkrankten nie auf die Idee kommen, sie sozusagen psychotherapieren zu wollen, in der Hoffnung, dass sie wieder gesund werden. Also da muss man schon ein ziemlicher Spinner sein, um sowas zu behaupten. Trotzdem ist das für einen nicht allzu kleinen Teil der Medizinlandschaft bis heute noch so, dass das für ME/CFS und Long-Covid versucht wird. Das wird Gott sei Dank nach meiner Wahrnehmung weniger, aber es könnte deutlich schneller weniger werden, weil es einfach Unsinn ist.
Ich habe noch sehr stark im Kopf, als ich die Aufnahme machen durfte mit dir und Jennifer, das zweite Gespräch, das du geführt hast mit ihr, das wir auf der Tonspur ja auch haben. Ich habe noch sehr stark im Kopf, wo Jennifer gesagt hat, eigentlich einen Appell an alle gerichtet hat, die nicht erkrankt sind, die gerade ihr Leben leben können. Sie, ich glaube, wörtlich gesagt hat, geht raus und lebt euer Leben und genießt das und nehmt nichts im Leben für selbstverständlich, weil nichts im Leben selbstverständlich ist. Und ich weiß noch, wie wir dann danach, nach dem Gespräch, alles eingepackt haben, die Treppe runtergegangen sind, die Haustür geöffnet haben und dann aus diesem doch sehr dunklen Schlafzimmer sowieso und aber auch dem dunklen Haus in die Helligkeit, in das Sonnenlicht rausgegangen sind und ich noch gedacht habe, das stimmt, wir können jetzt hier rausgehen, das ist aber tatsächlich nicht selbstverständlich. Das hat mich sehr bewegt, das weiß ich noch ganz genau. Und ich finde das dann einen wunderbaren Aspekt, dass eine Frau, die so ans Bett gefesselt ist und sich so überhaupt gar nicht in der Welt bewegen kann, dann doch allen das zuruft, zu sagen, genießt euer Leben, lebt euer Leben, solange es geht, weil man weiß nie, was passiert. Das nächste pfeifersche Drüsenfieber oder die nächste Grippe kann etwas zur Folge haben, was unkontrollierbar sein kann. Das fand ich also wirklich sehr bewegend für mich.
Das ist auch das, was ich so krass finde, weil es gibt ja diese drei Krankheiten, wo man weiß, das kann ME/CFS als Folge haben. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich hatte zum Beispiel auch Corona und war auch infiziert.
Ja, hatte ich auch, ja.
Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass das ME/CFS daraus hätte folgen können, finde ich das einfach so krass. Und auch das, was ich vorhin schon meinte, ihr Leben ist eigentlich, könnte ähnlich sein wie meins. Und wir leben aber trotzdem ein komplett unterschiedliches Leben, weil ich machen kann, was ich möchte. Mhm. Und ich kann über meinen eigenen Körper entscheiden. Mein Körper macht das, was ich möchte. Ich fühle mich nicht fremd. Sie hat ja auch gesagt, der Körper fühlt sich irgendwann fremd an und gar nicht mehr ihr selbst zugehörig. Und ich glaube, muss ein ganz schreckliches Gefühl sein.
Ja.
Vor allem, wenn du gar nicht weißt, wie lange geht das noch, worauf läuft das hinaus.
Und trotzdem ist es ja ganz besonders erstaunlich, dass viele Menschen sich da nicht entmutigen lassen und sich nicht unterkriegen lassen. Und dazu hat auch Jörg Heidecke dir ja nochmal was gesagt, der Geschäftsführer von der ME/CFS Research Foundation. Der hat dir am Ende eures Gesprächs ein paar ganz klare Botschaften mitgegeben. Hören wir mal rein.
Ja, also ich spreche sehr viel mit Betroffenen per E-Mail und auch zum Teil persönlich. Und gerade diejenigen, die neu in diese Erkrankung reinkommen, machen immer so einen Erkenntnisprozess durch, den jeder, der schon länger damit drin ist, und ich beschäftige mich mit dem Thema jetzt notgedrungen seit 8 bis 10 Jahren, natürlich schon kennt. So, am Anfang ist der Fokus, oh, ich habe ein Symptombild, was ich nicht erklären kann, ich laufe von Mediziner zu Mediziner. So, dann kommt der Punkt, wo man die Diagnose hat und konfrontiert ist mit der Situation, du hast eine nicht heilbare chronische Erkrankung, die wahrscheinlich nicht viel besser wird, abgesehen von symptomatischer Verbesserung. Das muss man erstmal verkraften. Und dann fokussiert sich jeder zu Recht erstmal darauf, sich selbst oder seinen Angehörigen, je nachdem, wie die Situation ist, zu versorgen. Wo finde ich denn jetzt Nahrungsergänzungsmittel? Wie funktioniert denn Pacing? Was können wir denn sonst noch tun? Was gibt es an experimentellen Medikamenten, Therapien und. Und all diese Dinge brauchen wahnsinnig viel Zeit, weil man sich das, wenn man nicht gerade Selbstmediziner ist, das Wissen aneignen muss, die Off-Label-Medikamente besorgen muss, sich überhaupt meine Versorgungssituation bewegen muss und. Und wir haben viele Menschen, die uns kontaktieren, die schon 2, 3, 4 Jahre in dieser Situation drin sind und dann sagen so, was kann ich denn sonst noch tun? Das finde ich total erschreckend. Und Therapie wird es nur geben, je mehr Forschung es gibt. Das heißt, es ist absolut vernünftig, wenn man sich parallel zu, dass man sich um seine eigene Versorgung kümmert oder die Versorgung seiner Angehörigen, auch für Forschung engagiert, in welcher Form auch immer. Eine Spendenkampagne machen, selber was spenden, wenn man kann. ME/CFS ist keine seltene Erkrankung. Das ist einerseits schlimm, weil es wäre natürlich schön, wenn es seltener wäre, aber andererseits ist das auch eine Stärke dieser Community. Und wenn diese Community überwiegend mit dazu beiträgt, dann könnten wir uns auch selbst aus dieser ganzen Geschichte herausarbeiten. Und da sind wir noch nicht. Also wenn ich die Zahl derjenigen, die an uns spenden, zähle und jetzt eine Annahme treffe, dass das bei anderen Stiftungen ähnlich ist, dann ist das noch ein sehr kleiner Teil der Betroffenen. Und ich würde einfach gerne an alle Betroffenen und Angehörigen und Freunde und Sportvereinsmitglieder und so weiter, also Leute, die sozusagen im Netzwerk davon betroffen sind, appellieren, in Forschung zu investieren, weil das, wie gesagt, eines Tages den Ausweg schaffen wird. Und mir ist völlig klar, das muss ich an der Stelle immer noch dazu sagen, dass es Betroffene gibt, die von Sozialhilfe leben oder manchmal selbst dafür noch kämpfen müssen. Natürlich spreche ich nicht über die, sondern ich spreche über die Betroffenen, die das können. Also ich glaube, einer der Punkte, das habe ich jetzt versucht rüberzubringen, ich hoffe, dass es auch rübergekommen ist. Es ist keine ausweglose Situation. Es ist individuell im Moment ausweglos. Aber es ist kollektiv und längerfristig betrachtet nicht ausweglos.
Und trotzdem ist es auch in dieser Situation immer noch möglich, Botschaften in die Welt zu senden und auf sich aufmerksam zu machen. Und auch wenn man sich komplett hilflos fühlt, gibt es dann doch noch einen Hauch an Möglichkeiten, dass man etwas tun kann. Das hat mich auch bewegt am Ende dieses Gesprächs, muss ich sagen. Also wie viel doch noch geht in einer Situation, wo man das eigentlich das Gefühl hat, es geht überhaupt gar nichts mehr. Das fand ich auch stark.
Ja, das ist auch, das fand ich auch krass. Also man hat ja auch im Interview gehört und in der ersten Folge hört man ja auch, wie zur Mitte des Gesprächs ungefähr, würde ich sagen, ihre Konzentration so nachlässt und sie immer mehr abschweift bei dem, was sie sagt. Und dann auch mehrmals ja gesagt hat, ich muss mich kurz sortieren, ich muss kurz überlegen, was ich antworten möchte. Und am Ende, als wir dann dieses Thema angesprochen haben, Aufklärung, warum ist das so wichtig, was wünschst du dir für dich selbst und für andere Betroffene, ist sie halt nochmal so aus sich rausgekommen und hat dann, glaube ich, auch irgendwie noch gesagt, dass das Thema fasst sie emotional so an, dass sie da Kräfte entwickelt, die sie sonst nicht hat. Und das finde ich auch so bewundernswert. Die hat sowieso selber so wenig Energie, dass sie teilweise nicht mal auf die Toilette alleine gehen kann und nutzt dann trotzdem diese begrenzte Energie, um zweimal mit uns zu sprechen und hat ja auch gesagt, dass es ihr nach dem ersten Gespräch einfach super schlecht ging. Und trotzdem macht sie das Ganze nochmal und ja, hat auch einfach noch so schöne Botschaften dabei und setzt sich auch einfach extrem viel für andere Betroffene ein.
Am 12. Mai, hast du gesagt, ist der Awareness Day, also der Tag, der aufmerksam macht auf MECFS. Vielen Dank, Kaya, für die vielen, vielen Informationen. Danke für die Recherchen. Das war Akte Nord zum Thema MECFS. Kaya Schmidt war im Studio. Mein Name ist Thomas Achenbach. Wir sagen danke fürs Zuhören.
Akte Nord. Unsere Reporter, unsere Recherchen. Ihr habt Themenvorschläge? Gern. Schreibt uns an aktenord@fragen-podcast.de. Teilt diese Folge gerne mit euren Freunden oder folgt diesem Podcast auf Spotify und Co., sodass auch andere diese Themen entdecken können. Akte Nord ist eine Produktion von NOZ und SAZ.